Pascal, bei der Recherche zur aktuellen Folge, da ist mir ein Werbeslogan für eine Apfelschorle überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Kannst du dich noch erinnern und vielleicht auch, wenn du so ein bisschen an die heutige Folge denkst, welcher dieser Werbeslogan ich denn meinen könnte?
Apfelschorle. Meinst du hier, Hörmermeister, gibt es denn hier keinen Lift?
Genau, das ist der Werbeslogan von der
Apfelschorle. Klassiker aus den 90ern.
Genau, ja, es ist ein bisschen später, glaube ich, 2000er ist dieser Werbeslogan oder dieser, es war kein Werbeslogan, aber es war auf jeden Fall Teil einer Werbung zur Apfelschorle Lift. Der hieß, Hörmermeister, gibt es denn hier keinen Lift? Und
in der Internetsprache würde ich jetzt sagen, lives in my head, rent free auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr spezifischer Ohrwurm, der da noch rumhängt. Ich habe es auch vor allem deswegen reingenommen, weil es auch ganz gut eigentlich passt zu unserem heutigen Thema. Gibt es denn hier keinen Lift? Und das gilt ja eigentlich lustigerweise bislang auch für die ganzen Nutzer von Fahrdienstleistungen auf dem europäischen Markt. Denn der Anbieter Lift, den es ja auch gibt, also der Mobilitätsanbieter Lift, der ist bislang ausschließlich in Nordamerika, auf dem nordamerikanischen Markt aktiv. Und dort ist er der größte Konkurrent von Uber, dem ja weltgrößten Fahrdienstleister, der seine Fühler ja auch auf vielen anderen Märkten bislang ausgestreckt hat. Bei Lyft ist das eben nicht der Fall. Die sind nur in Nordamerika unterwegs, aber das ändert sich, denn jetzt ist nämlich bekannt geworden, dass Lyft den europäischen Anbieter FreeNow gekauft hat für einen Preis von 175 Millionen Euro. Das ist natürlich viel Geld, aber das ist auch überschaubar, denn wenn man bedenkt, dass Uber, der Konkurrent von Lyft, den ich ja schon angesprochen hatte, bereits 2020 ein Kaufangebot abgegeben hatte, dann ist diese Summe, die jetzt im Raum steht, sehr, sehr gering. Denn damals war eine Milliarde Euro im Raum der Kaufpreis für FreeNow.
Hätten sie es mal gemacht, genau.
Damals hat BMW und Mercedes, das sind nämlich die beiden Owner von FreeNow, haben damals noch Nein gesagt. Heute sagen sie, bitteschön, hier ist FreeNow auf dem Silbertablett, nehmt's hin. FreeNow ist damit sozusagen das letzte Überbleibsel auch des gemeinsamen Mobilitäts-Joint-Ventures von Mercedes und BMW. Und das hat ja vor einigen Jahren, 2019, wurde das Joint-Venture unter dem Namen YourNow, da gehört auch ShareNow dazu, da gehört ReachNow dazu, ChargeNow. Das ChargeNow ist übrigens der einzige Dienst, also Ladedienst, der noch im Besitz von Mercedes und BMW ist und der noch aktuell in dieser Konstellation funktioniert. Pascal, kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, auch an die Bilder von damals, 2019, Mercedes-Chef Zetsche und der damalige BMW-Boss Harald Krüger bei der Pressekonferenz, dem Handshake und wie groß die Erwartung auch damals
an... Das war die Frenemy-Phase.
Genau, kannst du dich da noch erinnern, wie damals so ein bisschen die Situation auch im Bereich Autohersteller, Mobilitätsdienstleister war?
Was mich bewegt. Der Automotive Podcast.
Naja, ich habe es ja gerade gesagt. Also die haben sich dann gegenseitig ja damals auch so als Frenemies bezeichnet, Friends and Enemies. Also im Prinzip Konkurrenten, die auf einem neuen Feld natürlich, um dieses Feld zu bestellen, jetzt gemeinsame Sachen machen. Hat man ja dann in der Folge auch noch in ganz anderen Bereichen versucht, auch was das autonome Fahren angeht, um es dann doch wieder jeweils alleine zu machen. Aber das war natürlich damals auch so ein bisschen die Stimmung und der Versuch, gemeinsam in gemeinsamen Invests oder geteiltes Risiko sozusagen, um eben auch in diesem Bereich Mobilitätsdienste. Und damals, Yannick, du erinnerst dich, das war die Phase, in der man im Prinzip eigentlich in jeder Zukunftsprognose der Automobilindustrie attestiert hat, in Zukunft ja zu Mobilitätsdienstleistern zu werden. Aus Autoherstellern, aus Autobauern werden Mobilitätsdienstleister. Und wir wissen auch, jetzt irgendwie so 6 Jahre später sind es wieder Autobauer. Ja. Mhm. Weil danach kam natürlich auch Corona. Ja, Corona hat dem Ganzen, hat natürlich dem Safe Space eigener PKW, eigene vier Autowände sozusagen, natürlich auch wieder eine Renaissance verschafft und gleichzeitig dem ÖPNV und der geteilten Mobilität natürlich irgendwie einen Bärendienst erwiesen. Und dann hat man sich natürlich jetzt auch in den Schwierigkeiten, die man jetzt die letzten Jahre so hatte, dann dazu entschieden, dann doch sich eher wieder auf die Kernprodukte irgendwie zu konzentrieren. Und das ist natürlich jetzt schon, ja, man kann es fast sagen, eigentlich der letzte Schritt, ne? Also die letzte, so ein bisschen mit die letzte Abwicklung, genau. Raus aus dem Spiel der Mobilitätsdienstleister.
Pascal, lass uns gleich nochmal ein bisschen mehr auch über die Autohersteller und dessen oder deren Rolle auch über beim Thema neue Mobilität sprechen. Das ist ganz spannend, was sich da jetzt eigentlich in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Erstmal noch so ein bisschen vielleicht auch noch Hintergrund zu diesem Deal jetzt zwischen Lyft und Freenow. Also da entsteht jetzt in Europa wirklich auch ein noch größerer Player im Bereich des Ridesharing, im Bereich der Taximobilität. Da hat sich ja Freenow in den letzten Jahren sehr stark auch darauf konzentriert. Und Freenow ist in Europa wirklich ein starker Player. In 150 Städten, 9 Ländern unterwegs, darunter Städte wie London, Madrid, Wien, Berlin, Paris, überall kann man auch ein Freenow buchen. Und ja. Damit wächst natürlich auch der Markt für Lyft, wenn jetzt diese Übernahme erfolgt ist. Mehr Fahrten werden erwartet, mehr Buchungen und natürlich auch mehr Einfluss auf den europäischen Markt und dann auch gegenüber der Konkurrenz, die hier so unterwegs ist. Der Lyft-CEO David Risher, der hat von der größten Expansion außerhalb Nordamerikas gesprochen. Das ist so ein bisschen, ja, you don't say, weil, wie gesagt, Lyft ist jetzt noch nicht außerhalb von Nordamerika unterwegs. Also da wäre jede Expansion, jeder Betrag wäre die größte also
auch die Expansion. Nach Liechtenstein oder sowas. In Liechtenstein wäre auch schon die größte Expansion
außerhalb Amerikas gewesen. Um das nochmal in Zahlen zu gießen, erwartet 1 Milliarde Euro mehr Bruttobuchungen jährlich. Also da ist schon wieder die gewaltige Summe dann auch im Raum. Und man kann das schon so ein bisschen, finde ich, schon auch als guten Schritt bezeichnen, sich da wirklich so einen Player, der wirklich auch jetzt hier regional, auf einem regionalen Markt wie Europa irgendwie stark unterwegs ist, ins Boot zu holen, um sich dann auch entsprechend von Uber, dem Platzhirschen, was das Thema anbelangt, vielleicht neben Didi Chuxing in China, die ja noch sehr regional unterwegs sind, da nicht dauerhaft die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und was natürlich, das habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, Freenow bringt ja etwas mit, was Lyft ja bislang auch gefehlt hat. Klar, sie waren bislang noch nicht in Europa unterwegs, aber das ist natürlich ein großes Asset, was sich jetzt da ins Haus geholt haben, denn Freenow verfügt auch aufgrund der Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gesammelt haben und auch aufgrund der Konstellation, dass Freenow ja aus einer ja reinen Taxi-App heraus entstanden ist. MyTaxi hieß ja Freenow vorher. Genau. Also gibt's ja schon länger als 2019. Und die haben jetzt einfach mit ihren Leuten, mit der Führungsmannschaft, mit den Ressourcen, die zur Verfügung haben, ein tiefes Verständnis für den europäischen Markt, für den europäischen Taximarkt vor allem, der ja auch sehr fragmentiert und sehr, sehr viele Besonderheiten einfach hat. Es gibt gute Kontakte zu Regulierungsbehörden, zu Gewerkschaften, und aus viel Erfahrung aus den Jahren des Plattformgeschäfts hier in Europa, die natürlich für Lyft jetzt Gold wert sind, weil die natürlich die Gegebenheiten in Europa, die sind sehr besonders, sehr herausfordernd, zum Teil auch fragmentiert, hatte ich gesagt. Das ist das, was sie natürlich überhaupt nicht haben. Und das ist ja auch etwas, muss man ja auch sagen, was dem größten Konkurrent von Lyft, Uber, vielleicht in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal geholfen hätte. Ich meine, die Auseinandersetzung mit der Taxibranche, die Auseinandersetzung mit den Regulierungsbehörden, auch in Deutschland vor allem, die kennt man ja. Und ja. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen beruhigt. Uber ist ja mittlerweile auch, haben wir ja in einer Folge auch schon mal besprochen, mittlerweile auch in der Gewinnzone, ist also profitabel unterwegs. Freenow übrigens auch seit letztem Jahr, also seit Herbst 2024, auch wieder endlich in die Gewinnzone gekommen. Also da holt man sich jetzt von Lyft-Seiten natürlich einen starken Player, stark vertreten, Präsenz, Markttiefe oder Marktdurchdringung ist groß, aber eben auch die spezifischen Besonderheiten des Marktes in Europa, die kennt Freenow und damit holt sich Lyft, wie gesagt, nicht nur, wie gesagt, die Plattform an sich, sondern eben auch Knowledge mit ins Boot und Know-how ins Boot. Das ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz kluger Schritt an der Stelle.
Ich finde es interessant, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, dass Uber nicht nochmal den Versuch unternommen hat, vielleicht mit Freenow nochmal, ja, sie sind schon in Europa, sie sind in Deutschland und Europa vertreten inzwischen, aber wenn man sich natürlich diesen, ich will jetzt nicht sagen Spottpreis, ja, aber du hast vorhin gesagt, dass Uber vor einigen Jahren schon mal eine Milliarde geboten hat für Freenow und jetzt ist für 175 Millionen ist das Ganze jetzt an Lyft gegangen. Da muss man sich ja schon fragen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Invest, das Uber hätte machen können, um nochmal sozusagen auf dem europäischen Markt den Footprint nochmal ein bisschen zu verstärken, um nochmal eine Datenbasis zu bekommen, aber Das ist natürlich jetzt Spekulation. Mhm. Ich kann mir vorstellen, die werden das geprüft haben, die werden ihre Hausaufgaben da auch machen und werden offensichtlich zu dem Schluss gekommen sein, dass das jetzt, wo man hier schon auf dem Markt ist, vielleicht nicht mehr lohnenswert ist. Für Lyft völlig naheliegend, dass sie sich natürlich einfach diesen Marktzugang jetzt über ein vergleichsweise geringes Invest, muss man ja immer bei dreistelligen Millionenbeträgen immer vorsichtig sein, von geringem Invest zu sprechen, aber dass man wahrscheinlich für ein sehr lohnenswertes Invest, sag ich es mal so, hier dann den Zugang zu einem europäischen Markt bekommt. Und du hast es schon gesagt, dass die Strukturen einfach etabliert sind, die Strukturen stehen, die Marktkenntnis steht. Das heißt, man fängt hier nicht bei Null an und sammelt Erfahrungen, sondern kann natürlich hier auf eine erfahrene Mannschaft, auf ein erfahrenes Team und auf eine eingespielte Marke und so weiter setzen. Also das ist für Lyft ein absolut kluger Schachzug. Aber ich frage mich natürlich auch, Yannick, wenn natürlich FreeNow jetzt dann doch anfängt, sozusagen grüne Zahlen zu schreiben, das ist dann schon so ein bisschen der Gedanke, naja, wäre das nicht doch eine lohnenswerte Säule vielleicht für die Automobilindustrie gewesen, BMW, Daimler, also Mercedes, das dann doch noch irgendwo zu behalten. Mhm. Wir wissen, dass natürlich irgendwie die Automobilindustrie gerade zahlentechnisch auch irgendwo ein bisschen kämpft, um die Marge kämpft. Und wäre das nicht vielleicht etwas geworden, was dann irgendwann wirklich eine Säule sein kann, die nochmal zum Geschäft beiträgt? Ja, das fragt man sich dann natürlich schon, ne?
Ja, also wir haben diese Frage jetzt auch gleich direkt mal weitergegeben an einen Experten, der uns ja in dem Bereich häufig schon sozusagen sein Wissen und seine Erfahrung und seine Zahlen auch geliefert hat, nämlich Stefan Bratze vom Center of Automotive Management hat uns für einen unserer Artikel, den wir da auch zu verfasst haben, packen wir natürlich mit in die Shownotes, auch ein Statement zu abgegeben, wie er das jetzt auch bewertet. Jetzt Mercedes-Benz, die verabschieden sich im Prinzip jetzt endgültig vom Shared Mobility Markt. Mit dem Verkauf von FreeNow, klar, ich habe es gesagt, es gibt immer noch das allerletzte Überbleibsel ist noch ChargeNow, aber das kann man ja sozusagen nicht unbedingt jetzt in diese Shared Mobility Welt einordnen, sondern eher vielleicht in dieses Ownership Modell, wo es eher Richtung Elektroautos geht. Also die sind da raus und er hat eben gesagt, ja, das ist so, die Automobilhersteller, die konzentrieren sich wieder auf ihr Kerngeschäft, sprich Fahrzeuge bauen, idealerweise luxuriös und profitabel. Darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon an vielen Stellen gesprochen, dass diese Autohersteller sich, wie gesagt, stärker wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Aber, und das muss man auch sagen, es gibt auch hier nicht den einen Weg, also es ist nicht die eine Tendenz, dass jetzt alle Automobilhersteller sagen, wir verabschieden uns jetzt von diesem Geschäft, von diesem eigentlich ja sehr lukrativen Geschäft oder möglicherweise lukrativen Geschäft. Wir sehen es ja gerade bei Uber, bei FreeNow, auch bei Didi, dass das langsam in die schwarzen Zahlen geht, also durchaus ein lukratives Geschäft sein kann. Es gibt auch andere, es gibt auch Ausnahmen. Stellantis zum Beispiel, die jetzt ihre Plattform Free-to-Move da auch weiter expandieren. Die haben ja vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren, glaube ich, war es das Carsharing-Business ShareNow von Mercedes-Benz und BMW gekauft. Und auch Volkswagen, der traditionsreichste und größte OEM in Deutschland und Europa eigentlich, arbeitet an einer neuen Mobilitätsplattform und will ja auch, und da kommen wir vielleicht so langsam mal so ein bisschen zum nächsten Thema oder zu einer weiteren Facette dieses ganzen Ridesharing-Themas, will auch natürlich beim Thema Robotaxi, bei der On-Demand-Mobilität, bei der autonomen On-Demand-Mobilität ein Wörtchen mitreden. Wobei, Pascal, du weißt, da gibt's ja mittlerweile Player, die sind da schon auch ganz schön weit voraus.
Absolut, du sagst es, wenn wir über Taxidienste, über Ridesharing und so weiter sprechen, dann geht das heutzutage klassisch mit Fahrer. Und wir waren jetzt gerade viel irgendwie bei FreeNow und bei Lyft. Auch Lyft übrigens ein Unternehmen, was in den USA natürlich im Bereich autonome Taxis auch schon unterwegs ist, aber in der Regel nicht in der ersten Riege sozusagen der Player vertreten, diese tummeln, du hast ja gesagt, andere sprechen damit und das lauteste Wort, was da klar und deutlich zu vernehmen ist auf dem US-Markt, das kommt von Waymo, also unangefochtener Marktführer, auch Technologieführer, über 1500 aktive Robotaxis sind von Waymo auf den Straßen. Jetzt gerade ein neuer Meilenstein verkündet, 250.000 bezahlte Fahrten pro Woche in vier US-Städten, unter anderem San Francisco und Los Angeles. Also eine absolute Hausnummer. Dann ist noch geplant, das noch nach Washington auszuweiten im kommenden Jahr. Bis Ende des kommenden Jahres sollen noch 2000 weitere Jaguar-Elektrofahrzeuge mit in die Flotte aufgenommen werden. Man arbeitet jetzt mit Zeekr zusammen, um da auch eben chinesische Marken eben mit reinzunehmen und speziell für das autonome Fahren umzubauen. Man arbeitet an einem eigenen Werk in Mesa in Arizona gemeinsam mit Magna, um dort, so wie es heißt, zehntausende Fahrzeuge pro Jahr fertigen zu können. Man hat gerade erst, auch das nochmal eine ganz aktuelle Ankündigung, mit Toyota und Toyotas Tochterfirma Woven, die ja für Toyota so ein bisschen alle Vernetzungsthemen so ein bisschen bearbeitet, gerade erst eine so ein Memorandum of Understanding angekündigt, um zu testen, zu schauen, zu evaluieren, ob man auch gemeinsam autonome Fahrplattformen entwickelt für Privatfahrzeuge, aber auch eben für Robotaxis. Also man muss es ganz klar sagen, Waymo ist der absolute Primus in dem Bereich.
Da finde ich übrigens ganz spannend, wenn du jetzt auch gerade die Beispiele nennst, mit welchen Partnern Waymo jetzt auch neue, also sozusagen neu ins Geschäft kommt oder neu kooperieren will. Das sind jetzt nicht, wie man ja vielleicht vermuten könnte, wenn man die aktuelle geopolitische Lage sich anschaut, dass man sich jetzt vielleicht sehr stark auf den Heimatmarkt konzentriert und da vielleicht mit den vor Ort Herstellern irgendwie in Partnerschaften jetzt nochmal neu geht, sondern dass man sich mit Zeekr sozusagen einen Chinesen ins Haus holt, Geely-Tochter. Finde ich super, super interessant an der Stelle. Genauso Toyota, also wo man jetzt so ein bisschen die ganzen Abschottungstendenzen in der Automobilindustrie hat, beziehungsweise natürlich in der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in den USA.
Und Toyota bislang auch nicht die absoluten Technologieführer beim autonomen Fahren. Ja, das
korrekt.
Muss man auch noch dazu
sagen. Also finde ich einen super spannenden Aspekt, dass man da wirklich international unterwegs ist und sich jetzt nicht abschottet, sondern sagt, wir gehen hier ganz klar, wir nehmen auch die Konkurrenzmärkte mit rein und schotten uns jetzt nicht ab. Also finde ich einen interessanten Nebenaspekt der ganzen Nummer.
Und ein wichtiger Partner für Waymo auch ist Uber. Ja, also wenn es da natürlich auch auf die Uber, in der Uber-Plattform integriert, wird dort auch noch weiter ausgeweitet auf weitere Städte. Also Waymo, der absolute Primus, ich habe es gerade gesagt, nicht nur technologisch, nicht nur was die Fahrten und was die gefahrenen Kilometer angeht, sondern inzwischen auch mit einem großen Partnernetzwerk, mit einer auch klaren Partnerstrategie, ja, du hast es gerade auch gesagt, sich wirklich global umzuschauen, welche globalen Technologiepartner dort in Frage kommen, was auf der einen Seite tatsächlich einfach Fahrzeuge angeht und Fahrzeugplattformen angeht, auf der anderen Seite aber eben dann entsprechende Services und Ökosysteme wie das von Uber. Also das ist ein sehr spannendes, einfach ein sehr, sehr spannender Player, von dem man auch schon so ein bisschen momentan sagen könnte, wir haben in der letzten Woche, Yannick, über Batterieplayer gesprochen und auch darüber, dass da die Messe fast gelesen ist, muss man sagen. Soweit würde ich jetzt beim autonomen Fahren noch nicht gehen, aber Waymo gibt in Sachen Robotaxi definitiv den Ton an, war einer der ersten, die sehr konsequent natürlich einfach auch darauf gesetzt haben. Ein anderer Player, den wir auch häufig besprechen und den wir auch in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht ganz ohne kritischen Unterton oder kritische Stimme besprechen können und müssen, ist Tesla. Auch Tesla hat ja eine Robotaxi-Strategie angekündigt im Juni 25, also schon nächsten Monat, will man in Austin, Texas mit etwa 10 bis 20 Fahrzeugen erstmal starten, also ganz kleine Flotte. Das werden ja Model Y-Fahrzeuge werden das sein. Und die Vision, und wir kennen, Yannick, die Visionen von Elon Musk, die sind natürlich dementsprechend vollmundig formuliert. Die langfristige Vision ist Millionen autonom fahrender Teslas auf den Straßen. Und Musk spricht auch von über 90% Marktanteil im Robotaxi-Segment. Also das Ziel von Tesla ist klar, man fängt jetzt ganz klein an und will dann offensichtlich auf der viel zitierten Überholspur dann vor allem auch an Waymo links ganz, ganz schnell vorbei. Ob das so kommt, ist natürlich dann eine andere Frage. Es gibt natürlich viel Kritik, auch viel Kritik an den autonomen Fahrfunktionen von Tesla. Man wirft Tesla häufig vor, erstens technologisch mit dem Move rein auf Kameras zu setzen, erstens so ein bisschen das Thema Sensorfusion und Redundanz außen vor zu lassen und da technisch und technologisch ein Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite auch ein großer Vorwurf an Elon Musk ist tatsächlich, im Marketing und in der Kommunikation falsche Versprechungen zu machen, was das autonome Fahren angeht. Viele Unfälle werden ja so ein bisschen auch von Kritikern darauf zurückgeführt, dass die Verbraucher ein bisschen fälschlicherweise eigentlich sich zu sicher fühlen, was die autonomen Fahrfunktionen angeht, was den Autopilot angeht, der ja auch nur ein Assistenzsystem ist, bei dem der Fahrer jederzeit eingreifen muss. Auch die NHTSA, also die Verkehrssicherheitsbehörde in den USA, untersucht da mehrere Unfälle. Also das ist natürlich schon mit Kritik behaftet und Tesla fängt jetzt erst an. Das heißt, wir werden jetzt mal beobachten müssen, wie das Ganze aussieht. Natürlich ist Tesla irgendwo ein Pionier auch, was autonome Fahrfunktionen angeht. Und dass Tesla dann natürlich das irgendwie auch versucht, auf die Straße zu bringen im Sinne eines Services, das ist auch naheliegend. Wir müssen jetzt einfach mal beobachten, wie sich das Ganze macht. Ich denke nicht, dass man jetzt allzu schnell links an Waymo vorbeifahren wird.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Musk hat ja jetzt versucht, das Wort Robotaxi, also wo du gerade das Thema Marketing auch angesprochen hast, das Wort Robotaxi sich auch schützen zu lassen. Da ist er ja, glaube ich, erstmal vorerst gescheitert. Also das ist sozusagen, wenn man von einem Robotaxi spricht, dass es dann auch immer automatisch ein Tesla ist. Das hat jetzt erstmal nicht funktioniert. Und es ist natürlich auch, und das ist vielleicht noch die deutlich spannendere Frage, wie geht's denn grundsätzlich mit Tesla weiter? Ich meine, wir haben die Absatzzahlen gesehen zum Jahresstart in den ersten drei Monaten. Und auch weltweit, nicht nur weltweit, sondern vor allem auch in Deutschland auf dem EU-Markt ist Tesla ja massiv eingebrochen. In manchen Statistiken, was die E-Auto-Zulassung ankommt, ist Tesla nicht mal mehr unter den Top 10. Das ist ja schon, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, schon ziemlich beachtlich. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, wird sich Tesla, so wie es vielleicht manch andere Autohersteller in den letzten Jahren auch gemacht hat, eher von solchen Themen eher mal wieder so ein bisschen, also die Ankündigung deuten nicht drauf hin. Also da heißt alles, wir wollen natürlich ganz klar vorne mitspielen beim Thema Robotaxi, beim Thema autonome Mobilität. Aber es ist die Frage, wenn es auf dem klassischen Bereich im Verkauf von Autos nicht mehr so läuft, ob dann der ein oder andere Stakeholder von Tesla aussagt, vielleicht konzentrieren wir uns doch mal wieder auf das, was uns ja im Prinzip auch groß gemacht hat oder in den letzten Jahren ja vor allem auch an die Erfolgsspur gebracht hat und in die schwarzen Zahlen gebracht hat. Also das wird sehr spannend zu sehen und ob das überhaupt am Ende des Tages noch mit Elon Musk an der Spitze von Tesla passiert. Da gibt es ja momentan auch Diskussionen darüber, wird er in Zukunft überhaupt noch den ganzen Laden führen, weil die Angeschlagenheit von Tesla, die ist ja in erster Linie auf einen großspurigen Chef zurückzuführen, der jetzt in der Politik mitgespielt hat, jetzt auch nicht mehr so in der Form, aber lange Zeit ja da auch große Töne gespuckt hat, dass er jetzt den US-Staat sozusagen umbauen will. Also das ist ja ganz klar auf ihn zurückzuführen und da ist ja jetzt gerade auch die Diskussion entbrannt, ob es nicht vielleicht Zeit wäre, da auch mal eine Ablösung stattfinden zu lassen. Also da gibt es viele Diskussionen, die vielleicht das Thema Robotaxis am Ende des Tages wieder in den Schatten stellen werden.
Absolut, Yannick. Ich möchte aber nochmal ein drittes Beispiel am Ende noch bringen. Und das ist auch ganz spannend, eben aus deutscher Perspektive. Und das ist eine weitere Ankündigung, nämlich Volkswagen und über die Marke Moya wird auch gemeinsam mit Uber in den USA gemeinsame Sachen machen. Das heißt, man wird eben dort vor allem nach dem Aus von Argo AI, wo Volkswagen auch dran beteiligt war und was man ja dann am Ende auch eingestellt hat, also die sozusagen autonome Fahren Entwicklungstochter, an dem man beteiligt war. Und das hat dann so ein bisschen natürlich auch dazu geführt, dass auch bei Volkswagen das Thema autonomes Fahren so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Auch das Thema Trinity ist ja etwas, was so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und scheinbar verfolgt Volkswagen jetzt einen etwas pragmatischeren Kurs und hat jetzt eine langfristige Partnerschaft mit Uber für Robotaxi-Dienste in den USA geschlossen. Konkret geht es darum, dass eben der auch für Moya schon genutzte VW ID Bus AD in den USA eben genutzt werden soll. Der Softwarelieferant ist Mobileye in dem Fall als Partner beteiligt und eben der Systemanbieter Moya, die Volkswagen-Tochter, die Ridesharing-Tochter Moya, liefert dann eben die Komplettlösung mit Flottensteuerung, Apps, Kundenservice und so weiter. Das Ganze möchte man Ende 2025, möchte man das ausrollen, zunächst erstmal mit Sicherheitsfahrern. Und der kommerzielle Start soll dann 2026 in Los Angeles und später in Austin sein, also auch an großen Uber-Standorten, kann man sagen. Und das ist schon ganz interessant, weil Ja, scheinbar gibt es da jetzt eben, und das haben wir aber natürlich an ganz vielen anderen Stellen, Yannick, schon gesehen und diskutiert, bei Volkswagen ist die sehr pragmatische Einsicht, dass nicht mehr alles selbst gemacht werden muss, nicht alles aufgebaut werden muss, sondern dass man auch mit klugen Partnerschaften und Kooperationen da seine Pflöcke dann auch wirklich einschlagen kann in ein bestimmtes Thema, ohne jetzt immer sozusagen ebenfalls schon ein bisschen diesem, auch dem Elon Musk'schen Duktus zu erliegen, dass man überall King of Kotlet sein muss. Ne?
Ja, und spannend auch zu sehen, an der Stelle wird das natürlich in zweiter Reihe und zweiter Konsequenz eben auch auf die Projekte, die in Deutschland oder in Europa passieren, einen Einfluss haben. Ich meine, die Ankündigung, dass MOIA autonom unterwegs sein will, in Hamburg gibt es ja dieses Pilotprojekt, wo ja gerade eifrig getestet wird. Auch das sollte ja eigentlich in diesem Jahr live gehen. Wir haben an dieser Stelle ja auch schon mal drüber gesprochen. Da wird jetzt natürlich die Frage sein, ist das jetzt wirklich nur ein Thema für die USA und in den Metropolen, wo das Thema ja durch Waymo momentan auch schon extrem weit nach vorne getrieben wurde und auch die anderen Player, wir erinnern uns an Cruise, die ja auch ein Wörtchen mitgeredet haben, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber das Thema ist ja in den USA sehr weit fortgeschritten. Aber die Frage ist ja auch, hat das auch Implikationen für andere Märkte, natürlich für Europa, für Deutschland? Auch hier sind, da haben wir in einer der letzten Folgen, als wir auch darüber gesprochen haben, was die nächste Bundesregierung, also die aktuelle mittlerweile, in Sachen autonomes Fahren da an Rahmenbedingungen schaffen will oder auch an Förderung rausgeben will, wird es natürlich auch ganz spannend zu sehen sein, hat das Thema jetzt auch oder nimmt das Thema jetzt auch hierzulande Fahrt auf? Werden wir das jetzt in diesem oder im nächsten Jahr auch hierzulande sehen, dass in Hamburg das erste Mal jemand sich autonom von A nach B ohne Sicherheitsfahrer auch kutschieren lässt? Also das wird
kann ich mir gut vorstellen.
Das wird ja, das ist ja, also es riecht ja sehr danach, dass das jetzt auch hier weitergeht. Ne? Aber die Musik spielt auch das, auch Volkswagens Musik, was das autonome Fahren anbelangt, die spielt in den USA. Und da werden die Ankündigungen gemacht. Da wird was ganz konkret, ist ein ganz konkreter Zeitplan aufgestellt und gilt jetzt erstmal nicht für Deutschland. Also da wird es spannend zu sehen sein, was jetzt hier passiert.
Definitiv. Aber Yannick, ich glaube, wir können festhalten. Erstens, das Thema ist alles andere als tot. Ja, das Thema Ridesharing, das Thema Taxidienste, auch
da kommt neue Fahrt rein, richtig, würde ich fast sagen.
Genau, im Gegenteil, da kommt neue Fahrt rein. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch ganz klar in einigen dieser Fällen, sowohl was das Thema Robotaxi angeht, als auch was das sozusagen klassische Geschäft angeht, sehen wir durchaus eine gewisse Konsolidierung, also ein gewisses, da werden eben dann doch inzwischen dann langsam, aber sicher werden die Fälle verteilt an die großen Player, die sich da eben tummeln. Das wird interessant sein, weiter zu verfolgen, ob natürlich auch Lyft, und damit sind wir ja in die Folge eingestiegen, hier in Europa Fuß fassen kann und auch dem großen Konkurrenten Uber, der ja auch immer populärer wird hierzulande, da dann auch etwas entgegenstellen kann. Bin mal gespannt, ob vielleicht auch noch irgendwo vielleicht noch ein paar neue Services vielleicht auch nochmal am Horizont warten. Aber Yannick, wie ich finde, ein ganz interessantes Thema und wir lassen natürlich auch alles, was wir heute besprochen haben, lassen wir natürlich auch nochmal in den Shownotes einen Link da, dass natürlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal sich dort etwas tiefer einlesen können, als wir das jetzt in diesen 25 Minuten hätten darstellen können.
So sieht's aus. Genau, Pascal. Dann würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht wieder mal so ein bisschen mehr in das Thema Richtung Produktion.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Kleines Foreshadowing jetzt hier zur nächsten Folge. Freue ich mich drauf und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Bis dahin. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.